sollte sich schämen, sollte sich wirklich schämen dafür.
Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Art Tarnkappenflugzeug gehandelt haben. In das hat man eben eine Handvoll junger Menschen gesteckt, die man vorher, wie schon gesagt, wie auch immer körperlich entstellt hat und hat anders aussehen lassen.
Oberflächlich gesehen würde ich sagen, das ist Quatsch, aber wir haben ja mal über KI gesprochen.
Das gibt dem ganzen Area 51-Ding nochmal eine ganz andere Würze.
Das ist heavy. Das ist heavy. Das ist heavy, dass man das behauptet. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR-Podcasts. Heute, in dieser Woche, da machen wir uns heute mal nichts vor, ist eine ganz besondere Woche. Daniel und mir ist es aus unerklärlichen technischen Gründen nicht möglich, gemeinsam aufzunehmen. Allerdings habt ihr uns in den letzten Wochen ganz viele Zuschauerfragen geschickt. Und Daniel und ich dachten uns, hey, wenn wir nicht gemeinsam live aufnehmen können, können wir ja trotzdem jeder für sich aufnehmen. Ich möchte nur eine Sache ganz klar am Anfang hier betonen von der Show. Ihr solltet im Idealfall jetzt schon euren Aluhut rausholen, denn ich kann euch garantieren, liebe Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast, heute wird es rund um die Area 51 sehr, sehr Aluhut-mäßig. Viel Spaß bei der Show.
Ja, moin Leute. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Heute, wie ihr festgestellt habt, in einem etwas anderen Rahmen als sonst, da Dean gerade privat ein wenig umstrukturiert. Aber ich denke, wir kriegen das auch so über die Bühne. Bevor ich damit beginne, ein paar Hörerfragen zu beantworten bzw. auf ein paar Anregungen einzugehen, möchte ich euch erst noch etwas anderes erzählen. Ich habe die Tage auf Arbeit ein paar anderen Bauarbeitern zuhören können, wie sie über den Sinn des Lebens philosophiert haben. Das war erstaunlich interessant und man merkt immer wieder, dass es doch viele Leute gibt, die sich ja über derartige Dinge Gedanken machen. Leute aus allen Schichten. Und so auch ich und Dean. Und da Dean mir heute nicht mit einem Monolog den Abend verderben kann, will ich mal ein paar Gedanken hierzu mit euch teilen. Deans Sinn im Leben ist sein OnlyFans-Account und dafür zu sorgen, dass er immer genug Tiefkühlpizza in der Gefriertruhe hat. Aber wenn es anders ist, dann darf er hier gerne nach mir seine Gedanken mit uns teilen. Gar kein Problem. Ich denke zuallererst, dass es einen Grund hat, warum wir zwei Augen, ein Gehirn und zwei Hände haben. Und genau wie jedes andere Lebewesen erfüllen wir unseren Zweck hier auf dem Planeten. Zumindest haben wir das vermutlich eine ganze Weile lang getan. Und irgendwann sind wir dann falsch abgebogen und haben uns gegen unsere Aufgabe erhoben und haben gesagt, nein, wir bestimmen ab jetzt selbst, was gut und schlecht ist. Und von da an ging alles den Bach runter. Wir waren mal eine Spezies, die wie alle anderen auch dafür gesorgt hat, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, wir haben gejagt und haben gegessen und wir wurden gejagt und wurden gegessen. Wir haben Pflanzen geerntet und vielleicht sogar dafür gesorgt, dass die ein oder andere Pflanze bestäubt wird. Wir waren also ein Glied in einer großen, ganz wichtigen Kette, das genauso wichtig war wie jedes andere Glied auch. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass unser Planet uns versucht abzuschütteln wie so ein paar lästige Flöhe und dabei ist die Natur auch ganz schön kreativ. Sie hat uns zum Beispiel die Pest geschenkt. Die Pest hat in der Mitte des 14. Jahrhunderts mehr als 20 Millionen Menschen dahingerafft. Vermutlich ist die Pest mit Handelsschiffen, die über das Schwarze Meer kamen, in den Mittelmeerraum gekommen und hat vermutlich 60% der Bevölkerung von Europa und Westasien ausgerottet. Dann um 1720 hatten wir wieder die Pest am Hals, die große Pest von Marseille. 50.000 Opfer, schätzt man, hat das Ganze hier wieder gefordert. Pocken, Cholera, die russische Grippe 1889, 1890 mit knapp 1 Million Toten. 1894 bis 1912 war es dann die Beulenpest, die kam von China, fiel dann über Indien und dann die USA her, England, Südamerika, 12 Millionen Tote. Von 3500 vor Christus bis jetzt gab es unzählige Pandemien. Manche schlimmer, manche milder als andere, aber jedes Mal hat es verdammt viele Menschenleben gefordert. Hat die Natur vielleicht mitbekommen, dass wir uns zu irgendetwas entwickeln, das nicht mehr ganz dem Zweck entspricht, dem wir zugedacht waren? Haben wir uns vielleicht zu schnell vermehrt? Durch unsere Intelligenz haben wir Mittel und Wege gefunden, uns vor Naturkatastrophen zu schützen oder vor wilden Tieren. Und vielleicht haben wir so das Gleichgewicht ausgehebelt. Es gab irgendwann zu viele von uns und wir wurden einfach zu clever. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass wir uns vielleicht im Rahmen des freien Willens unserer eigentlichen Bestimmung entgegengestellt haben und vielleicht einen anderen, falschen Weg eingeschlagen haben. Oder ist vielleicht doch alles ganz genau so, wie es sein soll? Was denkt ihr? Schreibt uns in die Kommentare. Okay, dann lese ich mal den ersten Hörerkommentar vor. Wenn man überlegt, auf der Erde gibt es kein außerirdisches Leben. Was wäre der Fall gewesen, wenn im Laufe der Millionen Jahre, wo mehrere Meteoriten auf der Erde eingeschlagen sind, Bakterien oder Kleinstlebewesen heruntergekommen sind und sich so in unserer heimischen Tierwelt verbreitet haben, egal ob Insekt oder großes Tier? Das kann außerirdisches Leben sein. Ein guter Kommentar. Ich finde das super. Ich finde die Überlegung sehr gut. Wir haben schon das ein oder andere Mal hier über die Panspermie-Theorie gesprochen. Also die Theorie, dass außerirdisches Leben in Form von Bakterien oder anderen Mikroorganismen mit Hilfe von Himmelskörpern auf die Erde gekommen ist. Also ein Meteorit, Asteroid, wie auch immer. Und dass vielleicht auf einem Asteroid Leben eingeschlossen ist, das dann hier auf der Erde niedergegangen ist, ja, vielleicht im Permafrost war, eingefroren, wie auch immer, konserviert war und dann hier auf der Erde ja wieder zum Leben erweckt wurde. Vielleicht dadurch, dass es ins Meer gefallen ist. Viel diskutiert ist ja immer der Oktopus, von dem manche denken, dass er sein Ursprung hier nicht auf der Erde ist. Das hat ja verschiedene Gründe. Ich finde das auch, ich finde den Oktopus faszinierend, Leute. Ich finde den Oktopus wahnsinnig faszinierend, wie er sich tarnen kann, generell wie er beschaffen ist anatomisch. Und wenn man ihn so anguckt und beobachtet, und sich mal Dokus anguckt und dort erklärt wird, was die alles können, kommt auf jeden Fall der Gedanke auf, kann man sich nicht dagegen erwehren, dass er, wenn man drüber nachdenkt, dass er vielleicht, ja, vielleicht ist er wirklich nicht von der Erde, wer weiß. Also ich finde den Gedanken sehr attraktiv, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe erst kürzlich einen Artikel gelesen, in dem ging es darum, dass kanadische Wissenschaftler 500 Millionen Jahre alte Fossilien untersucht haben und dabei festgestellt hatten, dass es sich bei dem Fossil um, ja, vermutlich einen uralten Vorfahr der heutigen Kraken und Tintenfische handelt. Finde ich ganz spannend. Das Tier hatte vermutlich zwei lange Stielaugen und auch nur zwei Tentakeln am Kopf. Es sah noch nicht ganz so aus wie die heutigen Kraken, die wir kennen. Aber sehr spannend. Sehr, sehr spannend, das Ganze. Und die Tatsache, dass man nun 500 Millionen Jahre alte Fossilien von, ja, einem Urtintenfisch gefunden hat, das schließt ja nicht aus, diese Theorie, die Panspermie-Theorie oder die Theorie generell, dass dieses Leben vielleicht nicht von der Erde stammt. Es kann ja auch vor über 500 Millionen Jahren aus dem Weltall auf die Erde gekommen sein. Der Gedanke ist, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wenn man in die Tiefsee guckt, da findet man noch viel, viel mehr wirklich skurrile Lebensformen, bei denen man sich Gedanken machen könnte, ob sie wirklich von der Erde stammen oder nicht irgendwo aus dem Weltall. Leute, da gibt es so viel abgefahrenes Viehzeug. Es ist Wahnsinn. Oder gucken wir uns Quallen an. Quallen sind faszinierend. Quallen tingeln mittlerweile auch schon seit über 500 Millionen Jahren hier durch die Weltmeere. Und es gibt grottenhässliche Quallen, das muss man sagen. Die schauen auch aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Es gibt wunderschöne Quallen und wenn man Quallen so beobachtet, wie die durchs Meer treiben und wie sie sich verhalten, die könnte man sich auch gut auf einem anderen Planeten vorstellen. Das sind schon so kleine Aliens. Quallen sind faszinierend, ja. Es gibt die unsterbliche Qualle, die sich, wie auch immer, kurz vor ihrem Tod immer wieder selbst reproduziert und ja sozusagen dadurch unsterblich wird. Die macht einen kleinen Klon von sich selbst und ihr Leben endet theoretisch nie. Oder gucken wir uns mal das Schnabeltier an. Leute, ich will jetzt nicht behaupten, dass das Schnabeltier irgendwie von einem anderen Planeten kommt. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber hey, lass dir mal die Fantasie ein bisschen fliegen. Das könnte natürlich auch, man könnte es sich vorstellen auf jeden Fall. Das Schnabeltier ist absolut skurril. Es ist ein Säugetier, das Eier legt. Säugetier dabei in Anführungszeichen. Das Schnabeltier hat keine Zitzen wie andere Säugetiere. Die Milch, die wird direkt am Bauch aus irgendwelchen Drüsen abgesondert und die Jungtiere, die schlecken die dann sozusagen vom Bauch, also die nuckeln da nicht an irgendwelchen Zitzen rum. Dass die Jungtiere eben keine verunreinigte Milch trinken, da hat die Natur auch dafür gesorgt, die hat die Milch antibakteriell gemacht, was natürlich auch absolut faszinierend ist. Also die Milch der Schnabeltiere ist antibakteriell. Schnabeltiere haben Giftstacheln, Unter den Achseln. Zumindest die Männchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Leute, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege. Aber ich denke, die Männchen haben diese Giftstacheln. Und soweit ich weiß, wenn ich das ebenfalls noch richtig in Erinnerung habe, gibt es gegen dieses Gift kein Gegengift. Und dieses Gift muss sehr schlimm wehtun. Also das Gift muss wirklich brutal wehtun und das auch über viele Tage, im Zweifel auch über viele Wochen. Fügt das einem wahnsinnige Schmerzen zu und es gibt eben nicht viel, das man gegen dieses Gift tun kann, um es zu neutralisieren und um den Schmerz zu lindern. Ein absolut fantastisches, skurriles Tier. Ja, auch ein kleiner Alien in meinen Augen. Wer weiß. Und so könnte man die Liste eigentlich noch unendlich weiterführen. Anglerfische, Riesenasseln, Geißelskorpione und was weiß ich noch alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf unserem Planeten Leben gibt, dessen Ursprung nicht die Erde ist. So Leute, und jetzt möchte ich mal noch ein Thema ansprechen, das hat jetzt nichts mit einer Hörerfrage oder Höreranregung zu tun, aber mich interessiert Deans Meinung hierzu und deswegen würde ich das gerne hier loswerden. Ich habe mich vor kurzem ein bisschen mit der Journalistin Annie Jacobson beschäftigt. In ihrem Buch An Uncensored History of America's Top Secret Military Base schreibt sie über die angeblich wahren Gründe, warum Area 51 in Betrieb genommen wurde. Area 51 war ein Ort, an dem geheime Programme mit Spionageflugzeugen durchgeführt wurden, das weiß man. Aber wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen, war Area 51 ein Ort, an dem an Atomwaffen geforscht wurde. Und es war die Zeit, in der man versucht hat, gegen die schwarze Propagandakampagne von Stalin vorzugehen. Schwarze Propaganda soll den Eindruck erwecken, alles so aussehen zu lassen, als hätte der, gegen den sich das Ganze richtet, es selbst erschaffen. Ein Beispiel dafür wäre die Operation Fortitude. Das ist eine Operation der Alliierten, die das Ziel hatte, die deutschen Streitkräfte absolut in die Irre zu führen. Dabei hat man Funker falsche Nachrichten aussenden lassen und Doppelagenten eingesetzt und so weiter. Da gab es Fortitude Nord, die sollte die Deutschen glauben lassen, dass die Alliierten eine Invasion in Norwegen planen, und Fortitude Süd sollte sie glauben lassen, dass man die Normandie als Hauptziel ansieht. Was hat das alles mit der Area 51 zu tun? Die Journalistin Annie Jacobson behauptet, dass Stalin versucht hat, eine Massenpanik auszulösen im Stil von Orson Welles' Krieg der Welten. Kennt man ja. Gab es damals dieses berühmte Radiohörspiel, bei dessen Ausstrahlung die Leute da komplett steil gegangen sind. Annie Jacobson sagt, dass die Amerikaner zwar ein seltsames fliegendes Objekt gefunden haben. Das wurde allerdings nicht von Aliens gesteuert, sondern von russischen Jugendlichen. Im Alter von 13 Jahren. Und deren Körper, das behauptet Annie Jacobson, bei ihren Recherchen herausgefunden zu haben, deren Körper waren von NS-Wissenschaftlern chirurgisch verändert worden, damit sie so aussehen wie Besucher von fremden Welten. Das ist absolut skurril, Leute, oder? Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Art Tarnkappenflugzeug gehandelt haben. Ja, in das hat man eben eine Handvoll junger Menschen gesteckt, die man vorher, wie schon gesagt, wie auch immer körperlich entstellt hat und hat anders aussehen lassen. Also wenn das stimmt, Leute, absolut abgespaced. Das gibt dem ganzen Area 51-Ding nochmal eine ganz andere Würze. Und ich möchte an dieser Stelle mal aus einem Artikel von der Seite express.co.uk zitieren. In der entscheidenden ersten Juliwoche 1947, so Jacobson, also Annie Jacobson ist gemeint, begannen Ingenieure des US Signal Corps zwei Objekte zu verfolgen, die sich über den Südwesten des Landes bewegten. Sie flogen zwar in traditioneller Vorwärtsbewegung, schwebten aber auch sporadisch, bevor sie weiterzogen. Als eines der Objekte auf Brazels Ranch abstürzte, übernahmen die Stabschef das Kommando und bargen ein fliegendes Objekt mit rundem Rumpf und ohne Schwanz oder Flügel, das in Geheimdienstprotokollen als fliegende Scheibe bezeichnet wurde. Die Schlussfolgerung, die die Amerikaner daraus zogen, war erschreckend. Die Russen verfügten über eine Schwebeflugtechnologie, die vermutlich mit Hilfe deutscher Luftfahrtexperten entwickelt worden war, die am Ende des Zweiten Weltkriegs kooptiert worden waren und die das US-Radar überlisten konnte. Ein Elite-Team von US-Ingenieuren wurde dringend rekrutiert, um herauszufinden, wie diese Technologie funktionierte und um sie zu kopieren. Jahrzehnte später hat Jacobson 18 Monate lang das einzige noch lebende Mitglied dieses Teams interviewt. Er erzählte ihr, dass die ersten militärischen Ermittler in Roswell zwei Absturzstellen vorfanden. An der zweiten fanden sie Leichen, nicht von Außerirdischen, es waren menschliche Versuchskaninchen. Sie schreibt, dass jeder dieser Piloten weniger als einen Meter groß war. Die Körper der Insassen waren, ja, anatomisch rätselhaft, so hat sie es, glaube ich, formuliert, und grotesk deformiert. Aber alle waren gleich entstellt und sie hatten allesamt extrem große Köpfe und übernatürlich große Augen. Und sie sagt, es handelte sich definitiv nicht um gesunde Menschen. Das hat ihr die Quelle gesagt. Und zwei dieser Lebewesen waren nach dem Absturz zwar noch am Leben, aber im Koma. Und so hat man angefangen herauszufinden, um was es sich bei diesen Kreaturen eben handelt. Und dieses Team von Wissenschaftlern, die mit der Aufklärung beauftragt waren, die wurden darüber informiert, dass diese armen Jugendlichen angeblich von dem durchgeknallten Nazi-Wissenschaftler Mengele entführt und chirurgisch verändert worden sein sollen. Er soll dabei Teile des Schädels der Kinder entfernt haben und diese gegen größere Teile, also Schädelteile von erwachsenen Menschen, ausgetauscht haben. Das ist eine absolut irre Version der Roswell-Legende, wenn ihr mich fragt. Und ich glaube, doch darf man drüber nachdenken, ob da etwas dran sein könnte. Ich finde das trotzdem irgendwie, es ist total abgespaced und abgefuckt, aber es ist trotzdem extrem interessant, drüber nachzudenken. Und ich werde mir dieses Buch von der Annie Jacobson auf jeden Fall besorgen, Leute. Ich habe das schon als Hörbuch, aber ich werde mir noch Hardcover holen, auf jeden Fall. Und was noch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es für diese These wirklich nur eine einzige Quelle gibt. Eine Person. Annie Jacobson hat eine einzige Person gefunden, die ihr all diese Dinge erzählt hat. Also das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Wenn man das weiß, das gibt der ganzen Geschichte noch einen speziellen Drive. Für die anderen Versionen dieser Roswell-Geschichte gibt es ja viele Quellen, es gibt viele Zeugen. Auch hier waren viele Leute involviert, aber Annie Jacobson hat, wie gesagt, nur eine einzige Quelle gefunden, die diese Dinge, die ich jetzt erzählt habe, bestätigen konnte. Das muss auf jeden Fall fairerweise, wie gesagt, dazu gesagt werden. Für alle anderen Recherchen zu Area 51 hat Annie Jacobson knapp 80 ehemalige Mitarbeiter von Area 51 interviewt und diese Person soll allerdings ziemlich tief in das sogenannte Manhattan Project integriert gewesen sein. Leute, wenn ihr gerade nicht wisst, was das Manhattan Project ist, ich will es jetzt hier nicht aufrollen, aber googelt das mal nach, auch sehr interessant. Diese Quelle, also dieser Mann, war auch Teil der zentralen Behörde für die Forschung und Entwicklung der Nutzbarmachung atomarer Energie. Also er soll eine recht hohe Position gehabt haben, was das Ganze auch wieder ganz spannend macht. Allerdings, wie gesagt, es ist ja alles ungesichert, es gibt nur diese eine Quelle. Ob es diesen Mann jetzt im Endeffekt wirklich gab, who knows, wir wissen es nicht. Es ist eine krasse Story. Ich bin gespannt, was Dean dazu zu sagen hat. Der Presseoffizier vom Roswell Army Airfield, Walter Haut hieß der, der hat mal gesagt, dass das Militär an einer zweiten Absturzstelle Leichen mit kindlichen Körpern und unnormal oder abnormal großen Köpfen geborgen haben will. Das hat der Mann gesagt. Walter Haut hieß der. Er hat auch gesagt, dass er Überzeugung ist, dass das, was er persönlich beobachten konnte, eine Art Raumschiff war. Und das Raumschiff mitsamt seiner Besatzung muss aus dem All gekommen sein. Das hat Walter Haut gesagt. Das spreche ja gegen diese Theorie, von der ich gerade gesprochen habe. Aber gut, so hat eben jeder seine Beobachtungen gemacht und seine Meinung dazu, ne? Um ehrlich zu sein, die Geschichte entwickelt sich so langsam zu der Theorie rund um Roswell, die ich mit am interessantesten finde. Ich finde das spannend, Leute. Glaubt es mir oder nicht, ich finde das echt spannend, was Annie Jacobson da auf den Tisch legt. Ich weiß nicht, ob was dran ist und wie ernst das zu nehmen ist, aber ich finde es spannend. Ich finde die Theorie sehr, sehr interessant. Natürlich würde ich mir wünschen, dass diese Alien-Geschichte stimmt. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Aber ich traue es den Menschen leider, muss ich sagen, zu, dass die Sache mit den chirurgisch veränderten Körpern genauso passiert ist. Ich traue es den Menschen zu. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Zeugen für die Alien-Story rund um Roswell und ja, die Leute behaupten dies und die Leute behaupten das und haben dies gesehen und das gesehen. Alles cool. Aber wie der führende Roswell-Forscher Donald Raymond Schmidt zu mir gesagt hat beim Interview, gab es auch extrem viele Leute, die absichtlich gelogen haben und sich Geschichten ausgedacht haben, sodass es eben echt schwierig ist, sich ein Bild von der Sache zu machen. Ja, ein Bild, das zu 100% passt. Es ist halt mittlerweile zu einer Sache geworden, die man entweder glauben kann oder eben nicht. Bob Lazar hat gesagt, dass er an einem Fenster vorbeigelaufen ist und etwas gesehen hat, das sehr klein war und humanoid aussah. Aber was es war, konnte er nicht erkennen. Er hat da eben nur für eine Sekunde hinschauen können. Es war ihm nicht erlaubt, sich da umzugucken, wo er rumgelaufen ist zu dem Zeitpunkt und wurde auch jedes Mal, wenn er sich umgeguckt hat, gleich gerügt und zurechtgewiesen. Was hat er da gesehen, der Bob Lazar? Wenn er wirklich dort gewesen ist. Wer weiß, Bob Lazar ist auch so ein Thema. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber selbst wenn alles so gewesen ist, wie Annie Jacobson es darlegt, haben wir immer noch unzählige Berichte über andere seltsame Beobachtungen und Nahbegegnungen, UFO-Sichtungen und was es sonst noch nicht noch alles gibt. Und da fällt mir ganz besonders der Fall der Fall aus Varginha in Brasilien ein im Jahr. Das war im Na Jahr 1996. Ist ein spannender Fall, der ja sogar recht komplex ist. Also ich kann da wirklich hier nur eine Kurzversion wiedergeben, Leute. Der wird ja auch als das brasilianische Roswell bezeichnet. Bei dieser Begebenheit haben Farmer ein Objekt beobachtet, das vom Himmel gefallen ist. Später haben Augenzeugen seltsame Kreaturen durch die Stadt schleichen sehen. Leute, ich gebe euch hier wirklich nur eine Kurzversion. Einen ganz besonderen Bericht haben drei Schwestern geliefert, die am helllichten Tag eines dieser abgespaceden Wesen gesehen haben wollen. Die Mädels haben in so einer Art Hinterhof an der Mauer eines dieser Wesen gesehen. Dieses Wesen saß zusammengekauert am Boden, an der Mauer angelehnt. Und eines der Mädchen hat laut geschrien, als es das Wesen entdeckt hat. Und daraufhin hat die Kreatur in die Richtung der Mädchen geschaut. Und so konnten sie das Wesen eben genau betrachten. Die hatten fürchterlich Angst bekommen und liefen dann auch weg. Aber für so ein paar Sekunden konnten die das Wesen wirklich sehr gut betrachten. Es soll einen großen Kopf gehabt haben, der auf der Oberseite, ja, so eine Art knöcherne Auswüchse hatte. So wie eine Art Iro, aber nur dreimal nebeneinander. Und das Wesen hatte feuerrote Augen, die waren sehr groß. Also man stelle sich das mal vor, ne, wenn das wirklich passiert ist. So ein Ding guckt dich an. Die Mädchen haben berichtet, dass sie das Gefühl hatten, dass dieses Wesen wirklich große Angst hätte. Also die hatten den Eindruck, es fürchtet sich. War vielleicht wirklich so, wer weiß, ne? Wenn es denn wirklich so passiert ist. Und es hat furchtbar gestunken. Also dieses Tier hat, oder ich sag Tier, sorry Leute, dieses Wesen hat furchtbar gestunken. Es hat wie faule Eier gestunken, haben die, glaube ich, gesagt. Also das muss ganz, ganz schlimm gestunken haben. Und es hatte eine ölige Haut. Die Haut sah aus, als wäre sie ja in Öl getränkt. Sie hatten das Gefühl, dass die Hitze dem Wesen sehr zu schaffen macht. Und eines der Mädchen meinte, dass sie später dachte, ja, sie hat das auch so formuliert, das Mädchen. Sie hat dann später sich überlegt, Mensch, das muss irgendwie eine Kreatur von einem anderen Planeten gewesen sein. Das ist kein Tier, das von der Erde stammt oder so. Das muss ein Außerirdischer gewesen sein. Ein paar Stunden nach der Begegnung fuhren zwei Polizisten fast eines dieser Wesen über den Haufen. Es lief über die Straße ganz schnell und die Polizisten kamen gerade angefahren. Die haben sich unterhalten in dem Dienstwagen und mussten stark bremsen, sonst hätten sie das Ding erwischt. Und es lief eben über die Straße, stand dann auf der anderen Straßenseite. Und einer dieser Polizisten, der stieg aus und hat dieses Wesen verfolgt. Und als er es eingeholt hatte, hat er es festgehalten und gefangen genommen, wie auch immer man das jetzt irgendwie sich bildlich vorstellen möchte. Und dann haben sie es ins Krankenhaus gebracht. Wer auch immer, warum die Entscheidung getroffen hat, es ins Krankenhaus zu bringen, vielleicht hat das mit der Tatsache zu tun, wie es aussah, dass es sehr gestunken hat? Ich weiß es nicht. Also man hat auf jeden Fall entschieden, es ist besser, wenn das Wesen ins Krankenhaus verfrachtet. Mir fällt gerade noch ein, dass in einem späteren Pressebericht, ich glaube der Polizeichef oder irgendjemand, Leute, wie gesagt, wie immer, wenn ihr es wisst, korrigiert mich hier bitte, Irgendjemand hat auf jeden Fall dann verlauten lassen, dass es sich bei dem Wesen oder bei einem dieser Wesen um einen stadtbekannten Obdachlosen gehandelt haben soll, der da mit Schlamm bedeckt gewesen sein soll oder irgend sowas haben die da gesagt. Also eine ganz skurrile Geschichte da hat man da erfunden, die natürlich eigentlich niemand geglaubt hat. Der Mann, der dieses Wesen, also der Polizist, der dieses Wesen eingefangen hat und festgehalten hat und dann irgendwie auch fixiert hat, vermutlich mit Handschellen oder irgendwie ins Auto geworfen hat, der Mann meinte, dass er sich schlecht fühlt nach kurzer Zeit. Und er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass etwas ganz Klebriges an seiner Haut haftet. Die Haut war sauber, also er hat sich sauber gewaschen, aber es hat sich immer so angefühlt, als wäre irgendwas Schleimiges an der Haut. Das ist fast so, wie wenn du eine Nacktschnecke anfasst, die dann auch so krass abschleimen und dann hast du den Schleim an der Hand ewig lang. Du spürst ihn, obwohl du dir tausendmal die Hände gewaschen hast. Ein paar Wochen nach diesem Vorfall starb dieser Mann leider an einer seltsamen Infektion. Also keiner konnte ihm irgendwie helfen. Man hat dann nur festgestellt, er hat irgendeine Art Infektion und darin ist er, ja, wie gesagt, leider auch verstorben. Ja, eine Weile nachdem das passiert ist, also nachdem man das Wesen gefangen hat und ins Krankenhaus verfrachtet hat, wurde ein weiteres dieser Wesen eingefangen und zwar diesmal mit einem Netz. Also man hat das irgendwo in eine Ecke gedrängt, also mehrere Menschen haben das irgendwie gestellt, dieses Wesen, und man hat das irgendwie, ja, irgendwo hingedrängt. Und dann kam, ich denke, die Feuerwehr war das. Die Feuerwehr kam mit einem großen Netz und hat die Kreatur mit einem Netz eingefangen und abtransportiert. Und da gab es einen Whistleblower, der ein paar Details verraten hat. Er war Teil des Teams, das eines dieser Wesen, ich glaube, das war das Wesen, das mit dem Netz eingefangen wurde, in das Krankenhaus zu Untersuchungen gebracht hatte. Ja, davon war er eben Teil. Er sagt, er konnte beobachten, als dieses Wesen auf dem Röntgentisch lag, dass die Füße eine ganz stark ausgeprägte V-Form hatten und definitiv nicht menschlich waren. Das hat er gesagt, die waren nicht menschlich. Und die Haut war sehr ölig, das hat auch dieser Mann gesagt, dass die Haut sehr ölig war und dass die Haut fast aussah, als wäre sie aus Silikon. So wurde das Krankenhaus dann abgeriegelt und es blieb auch für einige Tage geschlossen. Man hat diesen furchtbaren Gestank nicht wegbekommen aus diesem Krankenhaus. Das muss man sich mal vorstellen. Aufgrund der vielen übereinstimmenden Zeugenberichte und des militärischen Interesses nennt man den Fall auch, wie gesagt, das brasilianische Roswell. Vielleicht auch noch ganz interessant und spannend zu erfahren, dass auch hier, wie im Fall Roswell, dass auch hier Zeugen besucht wurden von seltsam gekleideten, oder was heißt seltsam gekleideten Männern, von Männern, die dunkel gekleidet waren mit, ja, diese, man könnte jetzt sagen, diese Men in Black, wie man sie aus amerikanischen Geschichten in der Art auch manchmal kennt. Ja, wurden Leute besucht, wurden bedroht. Und es gab einige Zeugen. Die Leute wurden bedroht und es wurde gesagt, hey, ist besser, wenn du die Klappe halten würdest. Das brasilianische Roswell, Leute. Das brasilianische Roswell und eine neue These zur eigentlichen Roswell-Geschichte, Leute. Ich bin gespannt auf Deans Meinung hierzu und ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung hierzu. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, was ihr darüber denkt.
Eieieiei, ich weiß, das ist krass. 26 Minuten Daniel am Stück zuhören, das ist echt heftig und deswegen sind manche Menschen vielleicht auch froh, dass wir jetzt miteinander hier kommunizieren, aber die Eindrücke, die Daniel da geschildert hat, da gehen wir gleich Stück für Stück durch. Ich habe die gleichen Fragen oder Themen, die Daniel mir natürlich mit auf den Weg gegeben hat, auch beantwortet, beziehungsweise machen wir das jetzt in diesem Moment gemeinsam, dass sie auch meine Meinung zu diesen ganzen Themen hört. Und ich denke, das ist in diesem Fall vielleicht wirklich interessant, weil jetzt ist gerade die Situation da, in Form eines Monologes natürlich, dass mich ein Daniel nicht unterbrechen kann. Und umgekehrt habe ich ihn natürlich auch nicht unterbrochen, weil ich ja nicht dabei gewesen bin. Deswegen sind manche Ansichten von Daniel sehr, sehr interessant. Aber lassen wir uns doch mal ein bisschen auf diese ganze Thematik ein. Ich weiß, viele wollen sofort, dass wir über Area 51 sprechen und dass wir den Aluhut auspacken. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Aber lass uns doch mal ein Stück weit so ein bisschen in die Materie einsteigen, worum es grundsätzlich ging, was Daniel vor allem auch erwähnt hat. Und die erste Frage, sie wird euch wahrscheinlich schon wieder entfallen sein, würde ich gerne auch nochmal vorlesen, damit auch alle nochmal ganz genau Bescheid wissen. Wenn jetzt mein krasser, geisteskranker, vielleicht geisteskranker Monolog kommt, dann wissen wir auf jeden Fall, worum es geht. Wenn man überlegt, auf der Erde gibt es kein außerirdisches Leben, was wäre der Fall gewesen, wenn im Laufe der Millionen von Jahren, wo mehrere Meteoriten auf der Erde eingeschlagen sind, Bakterien oder Kleinstlebewesen heruntergekommen sind? und sich so in unsere heimische Tierwelt verbreitet haben. Egal ob Insekt oder großes Tier, das kann außerirdisches Leben sein. Das erinnert mich instant und erstmal ist die Frage sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass wir sehr, sehr wenig darüber manchmal nachdenken. Wir haben schon häufig im Podcast auch darüber gesprochen, dass Daniel zumindest die Theorie oder die Thematik ja auch angesprochen hat, dass vor dem Menschen, dass es vor Tausenden oder Millionen von Jahren davor auch schon Menschen oder eine andere Art von Zivilisation, wie auch immer sie vielleicht ausgesehen hat, dass die existiert hat. Da glaube ich natürlich jetzt nicht so ganz dran, da tue ich mich sehr schwer mit. Ich habe das auch schon sehr oft erwähnt, was für mich da die kritischen Punkte sind. Im Grunde genommen ist der Hauptaspekt für mich, dass man eigentlich auch nie wirklich etwas Konkretes findet in einer gewissen Anzahl an Artefakten dann auch beispielsweise. Das ist ein Thema, was mich an dieser ganzen Thematik halt auch immer wieder ein bisschen stört. Und deswegen finde ich diese Fragestellung, wenn man das auf Tiere beispielsweise bezieht, wahnsinnig interessant. Und das Erste, worüber ich nachgedacht habe, ist natürlich klar, Professor Avi Loeb. Wir haben vor nicht allzu langen Wochen mit Professor Avi Loeb gesprochen. Da war auch der Dustin vom Flying Chariots Podcast-Kanal auch bei gewesen. Und wir haben ja auch mit Dr. oder Professor Dr. Avi Loeb ja auch darüber gesprochen, woran er auch geforscht hat, an einem Meteoriten, der ja auf die Erde dann runtergekommen ist und dass er ja auch nach diesen sogenannten Spherulen gesucht hat, die auch Bausteine enthalten, die natürlich dann einem Hintergrund entsprechen, wo man sagt, erstmal kommt das nicht aus unserem Sonnensystem und in der Art und Weise und in der Häufigkeit, wie viel da natürlich auch gefunden worden ist, was Professor Avi Loeb auch mitgebracht hat, dann wieder zur Harvard University, ist natürlich auch erstaunlich. Und dann bringt es natürlich den Gedanken näher, dass man natürlich sagen kann, vielleicht sind Tiere ja die Außerirdischen, von denen wir niemals wussten, aber sie waren ständig um uns herum. Und das ist sehr interessant. Was Daniel natürlich da erwähnt hat, war, dass es manche Tiere dann gibt, vor allem auch in der Welt der See, in der Untersee zum Beispiel auch, wo man ganz, ganz tief dann auch blicken kann, wo dann Tiere existieren, wo man gar nicht glauben kann, dass die überhaupt existieren. Und das ist sehr erstaunlich, wenn man natürlich nur bis dahin denkt. Aber ich dachte mir in dem Fall, es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere Tiere oder Tiere mit besonderen Fähigkeiten, wo man sagen kann, dass Tiere ja auch genau wie der Mensch, weil ich denke, dass das, was den Menschen ja letzten Endes ja auch auszeichnet, ist ja vielleicht, lehne ich mich da ein bisschen aus dem Fenster, aber ich denke, das, was uns als Spezialfähigkeit den Menschen auszeichnet, ist wahrscheinlich die Möglichkeit zu reden. Und das ist das, was wir wahrscheinlich speziell als Mensch haben können. Aber es gibt in der Tierwelt, gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die ich mir auch schön fein auch notiert habe, worüber wir gleich mal sprechen können, wo man auch sieht, dass es Tiere gibt, die natürlich über gewisse Fähigkeiten verfügen, wo man sagen könnte, ja, das ist etwas, was vielleicht auch nur dieses Tier dann auch kann. Aber diesen Gedanken dann dahin zu bringen, dass man sagt, vielleicht kann es sich dann um etwas Außerirdisches handeln, das finde ich etwas zu weit hergeholt. Warum finde ich das etwas zu weit hergeholt, ist eigentlich die Thematik, dass man ja auch sagen kann, dass alles das, was auf der Erde jetzt gerade existiert oder was mal existiert hat, kam ja sowieso aus dem Universum, aus dem Weltall. Also es ist ja nichts gecraftet auf der Erde, was einfach da entstanden ist. Man sagt ja auch, jeder Ehering, den man sich dann auch gönnt, wenn man heiratet, das Gold, wenn man Gold darin verarbeitet, stammt aus dem Weltall. Ja, das kam auf die Erde. Das ist nichts, was das die Erde da hervorgezogen oder heranwachsen gesehen hat. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, man kann sowieso sagen, dass alles das, was wir kennen, meiner Meinung nach, alles das, was wir kennen, was wir als Lebensformen sehen oder auch als Materialien beispielsweise sehen, das ist doch sowieso nicht von der Erde. Versteht ihr, was ich meine, hoffentlich. Und deswegen finde ich das mit den Tieren natürlich sehr interessant, das auch zu sehen. Aber ich denke auch, dass man sich auch die Frage stellen muss, gibt es denn überhaupt Anzeichen, wo man natürlich sehen kann, so, das ist etwas Außerirdisches oder etwas, was nicht von dieser Erde sozusagen stammt. Und da ist natürlich wieder der Moment, wo unsere Forschung auch komplett wieder aufhört, weil wir eben, meiner Meinung nach, keine Alienkörper oder irgendwas haben, wo man Vergleiche ziehen kann. Und ich habe erst recht noch nie in meinem Leben davon gehört, dass man darüber nachgedacht hat, zu testen, ob Tiere Aliens sozusagen sind, weil man dann einen Alienkörper oder was auch immer man für einen Organismus da hat, als Referenz da nimmt, um das Ganze halt auch zu testen. Das geht ja in dem Fall nicht. Das heißt, bis dahin können wir natürlich darüber nachdenken und philosophieren in dem Fall. Aber ich denke im Grunde genommen, dass wir trotzdem über diesen Punkt nicht hinauskommen können, weil wir eben genau diesen einen unfassbar wichtigen Vergleichswert leider nicht haben. Wir haben keine Aliens und wir kommen noch gleich dazu. Der Aluhut ist bereit, liebe Freundinnen und Freunde, und es wird gleich auch noch heftig. Aber lass uns doch mal über manche Fähigkeiten von Tieren vielleicht sprechen, wo man, wenn man vielleicht nur diese Fähigkeit betrachtet, dass man natürlich sagen kann, ey, das ist etwas so Besonderes vielleicht. Das kann ja nur etwas sein, was von da oben kommt. Zum Beispiel besitzen Elefanten die Fähigkeit der Elektrosensibilität. Das heißt, Elefanten können elektrische Felder wahrnehmen oder auch Gewitter aus der Ferne wahrnehmen und dementsprechend auch schon agieren. Es gibt manche Tiere, die das auch können, aber Elefanten können das auch mit elektromagnetischen Feldern, das spüren die. So, und jetzt sind natürlich hier die Freundinnen und Freunde der Telepathie natürlich wieder eingeladen, woran das hier wieder vielleicht liegen kann. Da kann man ja vielleicht dann auch den Bezug dazu herstellen. Aber man sieht auch bei Elefanten, so schön dieses Geschöpf auch sein mag, dass da trotzdem auch noch mehr hintersteckt. Die Regeneration von Seesternen. Wenn ein Seestern einen Arm verliert, sozusagen eine Zacke verliert, kann dieser Seesternarm automatisch nachwachsen. Wenn wir uns im fernen Osten bewegen, bei Kamelen, 40 Grad, 50 Grad plus da in der Wüste. Was können Kamele machen? Kamele haben die Fähigkeit, ihren eigenen Körper so weit runter zu regulieren, wenn man selbst über 40 Grad hat, dass das Kamel halt nicht umkippt und dementsprechend seinen kompletten Haushalt dementsprechend auch steuern kann. Ist auch etwas Besonderes. Das würden wir uns doch vielleicht in manchen heißen Sommertagen wünschen. Können wir nicht, können aber Kamele. Die Echolokalisation bei Fledermäusen. Fledermäuse hören, nehmen Echos wahr und können auf Basis dieser Echos dann auch agieren. Es gibt wenige andere Tiere, die das machen. Und der Mensch erst recht nicht. Schlangen. Manche Schlangen haben sogar eine eigene Giftresistenz. Wenn die mit der Beute kämpfen, besitzen manche Schlangen die Fähigkeit, wenn sie sich selber sozusagen beißen oder das Gift in sich injektieren, dass sie dagegen resistent sind. Das mag jetzt auch jetzt erstmal nach nichts Besonderem klingen. Aber welche Krankheit oder was Schlimmes können wir unserem eigenen Körper antun, wo wir sagen, das kann der auf jeden Fall wegstecken und auch verkraften? Da fällt mir, gelinde gesagt, auch nichts ein. Ist wieder mal ein Pluspunkt für die Tierwelt, wie erstaunlich Tiere eigentlich sind im Vergleich zu uns. Und dann hat Daniel natürlich über Quallen gesprochen. Und damit kommen wir hiermit zu unserem ersten Tier. Ich weiß, es ist keine Qualle. Was ist es? Ein Oktopus? Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Aber das ist auf jeden Fall heute mal unser symbolisches Bild für die Qualle. Ich habe mich gefragt bei Quallen erstmal, ob die ein Nervensystem haben, weil das quaddert immer so rum und man weiß ja auch nicht irgendwie genau, was das ist und man hört immer nur, wenn du die Qualle berühren solltest, dann gnade dir Gott sozusagen in dem Fall. Das kann ganz, ganz übel und ganz, ganz gefährlich enden. Und Quallen, wie gesagt, quallen einfach durch das Wasser herum und keiner weiß so ganz genau, so, wenn man jetzt nicht wirklich darüber nachforscht, was sind Quallen eigentlich? Und ich habe mir gedacht, so, haben die jetzt ein Nervensystem? Haben die ein Gehirn oder was auch immer? Weil man sieht ja auch nichts. Und natürlich ist es so, und das wusste ich auch vorher schon, dass Quallen nicht über das klassische Gehirn oder über ein Herz verfügen. Allerdings haben Quallen ein Nervensystem. Und zwar liegt dieses Nervensystem in der äußeren Schicht der Zellen. Und dieses Nervensystem ermöglicht erst einmal, auf Licht oder Dunkelheit zu reagieren. Die Qualle kann mit diesem ganz einfachen Nervensystem auf Partnerinnen oder Partnersuche gehen, Beute jagen und selbstverständlich auch auf Feinde reagieren. Und dann kommt natürlich jetzt der Moment, wo man sich natürlich fragt, ist das denn ein Lebewesen? Also es besteht aus einem sehr, sehr, sehr einfachen Nervensystem, besitzt aber weder Gehirn noch Herz. Und ich habe mit Daniel doch so häufig schon darüber philosophiert, wie ist das denn mit dem Bewusstsein? Wo steckt das? Wo ist das mit den Gedanken? Und ich habe ja auch immer wieder gesagt, ohne ein Bewusstsein ist ein Leben ja auch gar nicht meiner Meinung nach möglich. Wenn die natürlich dann kein Gehirn haben und kein Herz haben, aber ein Nervensystem und sie sind ja imstande, erstmal sich selber zu reproduzieren, was natürlich wichtig ist, sonst würden wir ja auch gar nicht wissen, dass Quallen erstmal existieren. Und das, was auch nicht unerheblich ist, ist, dass Quallen natürlich dann, wie gesagt, jagen können und alles das machen können, was ein normales Tier oder ein normales Lebewesen in Anführungszeichen machen kann. Allerdings macht es die Qualle ohne Herz und ohne Gehirn. Und die Frage war dann natürlich, die dann sofort aufkam, können Quallen denn leiden? Also können Quallen Schmerzen empfinden? Und da war die Antwort laut des Internets, weil ich kann es nicht nachforschen, ich habe leider kein Aquarium hier, wo ich eine Qualle leider nicht drin halte, dass Quallen aufgrund dessen, weil sie über kein Gehirn und über kein Herz, generell keine Organe verfügen, trotz des Nervensystems, weil es nur so einfach ist, nicht über Schmerzen verfügen können. Und das brachte mich dann natürlich auf den Gedanken zu sagen, dann würden Quallen wahrscheinlich auch keine Emotionen empfinden, weil wenn sie keine Schmerzen empfinden können, was natürlich auch irgendwo, wenn man keinen körperlichen Schmerz hat, sondern emotional, natürlich eine Emotion ist, deswegen ist es ja auch emotional in dem Fall. Und das war sehr interessant, sehr, sehr interessant für mich. Und da habe ich mir natürlich dann die Frage gestellt, so ist das denn alles Quatsch gewesen, was ich in den letzten Tagen oder Wochen auch in den Podcast-Folgen dann erzählt habe zum Thema Bewusstsein. Weil anscheinend ist es ja auch so, dass Lebewesen existieren können, die nicht über Emotionen, über Gedanken, über Schmerzen verfügen. Und deswegen erstaunt es mich bis jetzt noch, wie krass eigentlich die Quallenwelt ist. Und diese Qualle, die Daniel gemeint hatte, das habe ich mir aufgeschrieben, diese selbst reproduzierende, die unsterbliche Qualle heißt Turritopsis dorni. Turritopsis dorni. Dorni mit zwei I. Und wir kommen natürlich dann auch zu der zweiten Frage, will uns die Erde, und das ist ja so ein Dauerthema für Daniel, da haben wir ja immer mal wieder so ein bisschen drüber gesprochen, will uns die Erde abschütteln wie ein Floh? Nun, ich glaube nicht daran, Daniel, dass uns die Erde abschütteln möchte wie ein Floh, weil ich denke, dass die Krankheiten, die du vor allem auch angesprochen hast in deinem langen, ultralangen Monolog, dass diese Krankheiten, die du angesprochen hast, dass die durch, meiner Meinung nach, durch Evolution einfach entstanden sind. Weil alles das, was sich natürlich entwickelt hat im Laufe der Menschheitsgeschichte, das, was wir zumindest da nachvollziehen können, was aufgeschrieben worden ist, oder das, was wir aus der Geschichte natürlich auch ganz klar sehen können, vor über 65 Millionen Jahren mit den armen Dinosauriern, never forget, ist es doch klar, dass wenn dann beispielsweise mal so ein richtig großer Meteorit runterkommt, dass natürlich sehr viel auf der Erde passiert und in dem Fall hat es angeblich die Dinosaurier auch ausgelöscht und ich glaube fest daran, legt mir hier keine Worte in den Mund, ich glaube daran, dass ein Meteorit damals runtergekommen ist auf die Erde und die Dinosaurier ausgelöscht hat. Nichtsdestotrotz sind das natürlich Ereignisse, die man nicht vorausplanen kann und wo man da natürlich auch sagen kann, dass der Mensch da erstmal natürlich nicht existiert hat und dass es etwas ist, was aus dem Weltall kommt und dementsprechend sowieso nicht planbar in dem Sinne ist, dass man sagen kann, man könnte das absehen. Zumindest nicht vor 65 Millionen Jahren. Da konnte man das wahrscheinlich nicht absehen. Und seitdem natürlich dann auch Biologie sozusagen auch existiert auf der Erde, ist es ja auch so, dass sich hier alles irgendwo vermengt und vermehrt hat. Und da gibt es natürlich den ein oder anderen gemeinsamen Punkt, wo man sagt, hier findet vielleicht eine neue Krankheit ihren Weg, eine neue Infektion statt. Und ich denke ganz ehrlich, Daniel, was das angeht mit, will uns die Erde da abschütteln, wenn man das auf diesen Aspekt bezieht mit Krankheiten und ich meine, du kannst auch die jüngsten Krankheiten damit reinnehmen. Ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass Organismen sich sowieso biologisch gesehen immer weiterentwickeln. Wir entwickeln uns als Mensch ja auch weiter. Wir werden irgendwann an dem Punkt angelangen, wo der Mensch keine Finger und Fußnägel mehr haben wird. Das ist ja auch bewiesen. Und du siehst es ja auch anhand der Körperbehaarung beispielsweise auch, dass das natürlich immer weniger wird. Und dass der Mensch sich beispielsweise dann auch mit dem Rücken, mit der Muskulatur, weil wir ja alle mittlerweile Generation Handy sind, sich langfristig wahrscheinlich so entwickeln wird, dass viele Menschen öfter einen Buckel haben, genetisch bedingt sehr wahrscheinlich auch dann, weil es dann weitergegeben wird durch die Familiengenerationen, dass das etwas ist, was halt nicht aufzuhalten ist, wo der Körper sich anpasst. Aber es gibt natürlich dann die Momente und Situationen, wo dann eben vielleicht sowas wie ein Virus ausbricht, der in dieser Kombination natürlich noch nicht vorhanden gewesen ist und dass dann natürlich so ein großes Chaos, wie beispielsweise mit der Pest dann auch entsteht, ist ja vollkommen klar. Und ich denke, dass es nicht bewusst von der Erde sozusagen gesteuert ist, weil dann würde man ja auch da wieder sagen, dann müsste man der Erde ja sozusagen als Ganzes ein Bewusstsein zusprechen. Und da tue ich mich natürlich sehr schwer mit, weil ich natürlich auch erstmal ein Verfechter beispielsweise davon war zu sagen, wenn ich eine Gurke schneide, müsste ich mir ja eigentlich auch die Frage stellen, weil da ist ja auch Organismus sozusagen da, auch wenn da kein Nervensystem oder noch weniger wie bei einer Qualle existiert, aber trotzdem ist es ja etwas Biologisches, was natürlich aus Leben besteht. Und wenn ich in eine Gurke reinschneide, könnte ich mir die Frage stellen, rein philosophisch gesehen, leidet die Gurke da in dem Moment dann runter, wenn ich reinschneide, oder tut sie das nicht? Und das ist immer der Punkt, wo wir uns hier in diesem Bereich der Grenzwissenschaften bewegen, dass man manchmal auf so absurde Gedankengänge kommt, wo man eigentlich im Vorhinein sagen müsste, das macht natürlich gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil es sehr wahrscheinlich auch ganz großer Quatsch ist. Aber natürlich erwischt man sich dabei, dass man auch darüber nachdenkt. Aber wenn man natürlich diese Grundannahme trifft, dass man sagt, die Erde will uns abschütteln wie ein Floh, glaube ich schon, dass man sagen müsste, die Erde hat ein Bewusstsein. Das tue ich nicht, weil am Ende des Tages ist es für mich so, dass die Erde ein Magnetfeld hat, das innen drin ein bisschen Lava ist. Und das bekommen wir alle paar Jahrzehnte, Jahrhunderte mal leider mit, dass da in der Erde ein bisschen was am Wüten ist. Und ich glaube, mehr ist da nicht. Wir sind auf einem Felsen von irgendwo unterwegs da draußen. Und wir sind jetzt einfach hier drauf und ich glaube nicht, dass es ein Bewusstsein hat, weil dann könnte man ja auch sagen, dass andere Planeten ein Bewusstsein haben. Und das ist natürlich dann komisch zu sehen oder schwierig, weil alles das, was wir zumindest, wenn wir der offiziellen Wissenschaft glauben, was zumindest auch unser Sonnensystem betrifft, alles das ist ja in geregelten Bahnen. Da passiert ja nichts sozusagen. Alles bewegt sich gleich. Es ist nur eine Frage der Zeit. In 4,5 Milliarden Jahre, wenn die Sonne dann dicht macht, bis dahin kann es natürlich auch sein, dass noch was anderes passiert. Sowas wie ein Meteorit oder so, der dann durch unser Sonnensystem dann beispielsweise fliegt, das ist etwas, was nicht planbar ist. Ja, und da kann man auch nicht sagen, dass der Meteorit vielleicht da ein Bewusstsein hat, weil so weit müsste man dann ja auch gehen. Und das ist für mich dann halt wieder zu absurd, dass man da sagen könnte, da ist vielleicht etwas Wahres dran, dass man da sagen könnte, dass die Erde das vielleicht bewusst mit dem Menschen macht. Und wenn die Erde das vielleicht nicht bewusst mit dem Menschen macht, kann es ja durchaus sein, dass dann vielleicht eine höhere Kraft oder eine höhere Natur dann auch dahinter steckt, die das Ganze dann auch steuert. Aber dann bewegen wir uns natürlich wieder in Kreisen, wo man sagt, wir reden hier über einen Erschaffer, über einen The Maker, der das Ganze für uns nach wie vor observiert, vielleicht, vielleicht auch nicht, wir wissen es ja nicht. Und deswegen ist es, Daniel, glaube ich, so, dass die Erde kein Bewusstsein hat und ich glaube auch nicht, dass die Erde das alles so macht, um den Menschen mit Absicht abzuschütteln. That is something that I don't believe. Und dann kommen wir natürlich zu dieser krassen Theorie, zu Area 51, die ich gerne auch nochmal kurz wiedergeben möchte. Die Amerikaner haben, also zu Area 51, Roswell 1947, die Amerikaner haben ein seltsames Flugobjekt gefunden, das nicht von Aliens gesteuert worden ist, sondern von russischen Jugendlichen im Alter von 13 Jahren. Deren Körper waren von NS-Wissenschaftlern, unter anderem von Dr. Josef Mengele, entstellt worden. Bei dem Flugobjekt soll es sich um ein Tarnkappenflugzeug gehandelt haben. Das ist heavy. Das ist heavy. Das ist heavy, dass man das behauptet, dass man darüber auch wieder schreibt. Und das ist genau das Thema, Daniel. Das ist genau der Punkt. Und ich meine, ich spreche auch zu den Freundinnen und Freunden vom JWR-Podcast. Aber es ist ja auch so, Daniel, ich spreche dich jetzt in diesem Moment genau an. Das ist ja genau das Thema. Du hast das so schön vorgetragen und das liest sich ja auch wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant, dass man sagen könnte, hey, vielleicht möchte ich ja das Buch dann kaufen oder mir das Hörbuch dann auch reinziehen. Aber du sagst im gleichen Bezug, da gibt es auch wieder eine Person, die mit einer Person gesprochen hat, die das dann, die zumindest da involviert gewesen ist, wie auch immer. Und das ist eine Person. Und dann wird dann wieder ein Buch geschrieben, ein Hörbuch gemacht, dann wird das wieder vermarktet, weil irgendjemand sich vielleicht was ausgedacht hat. Und dann ist es vielleicht auch die Autorin selbst, die dann in dem Moment dann gesagt hat, okay, vielleicht denke ich mir das aus und vielleicht finde ich dann die richtige Person, die vielleicht in dem entsprechenden Alter dann mittlerweile ist, die vielleicht senil genug ist, dass man ja das eintrichtern kann, dass die das dann wieder gibt und wieder sagt. Ich habe nichts davon gelesen, Daniel, bisher. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil mir natürlich wichtig ist, dir die ungefilterte Meinung da auch zu geben. Aber ich kann dir ganz klar sagen, das ist der Punkt, was mich halt an diesen ganzen Autoren in dieser Szene, tut mir leid für die Wortwahl, abfuckt, ist allerdings nur, einer hat eine Idee, die hört sich wahnsinnig spannend an. Jetzt haben wir auf einmal Josef Stalin bei Area 51 drin. Dann haben wir russische Jugendliche im Alter von 13 Jahren, die von Nazi-Wissenschaftlern entstellt worden sind. Und das ist doch, also es ist noch schlechter als Hollywood und ich muss auch sagen, also es ist noch schlechter als der schlechteste Horrorfilm, der professionell produziert worden ist. Alleine von der Idee her und ich finde es ganz ehrlich und offen gesagt finde ich es abstoßend, das zu behaupten, wenn es stimmen sollte, wo wir uns, glaube ich, alle hoffentlich darüber einig sein können. Wenn es stimmen sollte, wäre es natürlich mal wieder krass und krank. Aber wie oft habt ihr mich das schon sagen gehört, wenn es stimmen sollte? Und wie oft in den letzten 40 Folgen konnte ich denn sagen, hey, das hat sich ja bewahrheitet, das ist jetzt echt krass, dass es eingetreten ist. Null Mal. Und dann kommt man wieder mit so einer Idee um die Ecke und wie gesagt, für mich ist es leider nur eine reine Marketingaktion und ich finde es schade, weil sich da natürlich dann auch Leute vielleicht dann auch verletzt fühlen könnten, Je nachdem, wie tief diese Story da geht, wo die Verbindungen auch dann da sind. Wenn man sowieso über etwas spricht, worüber wir auch gar nicht wissen, was da jetzt genau letzten Endes passiert ist, dass man jetzt nochmal eine neue Geschichte dazu dichtet und dann sagt, hier, das könnte ja auch nochmal eine Alternative sein. Da glaube ich ja eher daran, dass dann ein Wetterballon runtergekommen ist. Und nun, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcasts, ich weiß und ich habe mich gerade ein bisschen drüber aufgeregt, es ist soweit, wir müssen trotzdem noch über eine Thematik sprechen, über die Daniel nicht gesprochen hat, die ich aber ganz interessant fand, weil ich da natürlich ein bisschen oberflächlicher über manche Sachen nachdenke. Und zwar habe ich mir mal ein bisschen die Gedanken gemacht oder mich auf den Weg gemacht, mal ein paar Statements sozusagen zu suchen oder Behauptungen zu suchen zu Area 51, wo Behauptungen aufgestellt werden, wo man sagt, ey, da gibt es Menschen, Tatsache, es gibt da Menschen, und ich bin geschockt, als ich das gelesen habe, ja. Da gibt es Menschen, die das glauben, und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, holt euren Aluhut raus, es geht los, Area 51, die schlimmsten Behauptungen, die es gibt. Es gibt beispielsweise die Behauptung, dass die Aliens, die bei Area 51 gelandet sind, interniert worden sind und heute noch am Leben sind. So, oberflächlich gesehen würde ich sagen, das ist Quatsch, aber wir haben ja mal über KI gesprochen und die Frage ist natürlich, wenn sowas dann hier hinkommt, als Alien oder als Körper sozusagen, in welcher Verfassung und in welcher Form kommt das hier hin? Und wenn wir in der Tierwelt, wir haben ja vorhin über die Quallen gesprochen, da ja schon festgestellt haben, biologisch ist es möglich, erstmal sich selber zu regenerieren oder teilweise auch vielleicht unsterblich zu werden, dann ist es vielleicht auch nicht weit hergeholt, dass man sagt, vielleicht ein Alien, der in der Lage ist, hier hinzukommen zur Erde, der wird wahrscheinlich auch kein begrenztes Lebensalter haben, sondern vielleicht vermutlich in der Lage sein, ewig zu leben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen sollten, dass bei der Area 51 damals Aliens einkassiert worden sind oder da weggesperrt worden sind, sollte das so sein, bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie die nicht getötet haben, dass die Aliens wahrscheinlich heute noch leben, weil es sehr wahrscheinlich für mich einfach ist, zu sagen, natürlich würden die wahrscheinlich ewig leben. Die Frage ist halt nur, auf was ist so ein potenzieller Alien, wenn er denn da gefangen genommen wurde, auf was ist er denn natürlich auch angewiesen, um natürlich halt auch ewig zu leben? Weil ich denke nicht, dass es etwas God-given dann auch mit der Zeit sozusagen ist, sondern glaube ich auch etwas ist, wofür auch der Alien vielleicht etwas tun muss. Dann gibt es die Idee, dass die Area 51 geheime Zeitreise-Experimente durchführt und in der Lage ist, in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen. Es gab ja den einen oder anderen Wissenschaftler, der ja auch gesagt hat, es ist auf jeden Fall möglich, in die Zukunft zu reisen, ne, umso schneller man fliegt, ne. Aber es ist niemals möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Warum sollte das denn bei der Area 51 denn der Fall sein? Ich meine, es gibt doch so viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, wo wahrscheinlich auch die Regierung sagen würde, hier, das würden wir gerne ändern, aber die Bücher sind doch sozusagen voll mit Versäumnissen der US-Regierung vor allem oder auch mit dem, was generell auf der Erde und auf der Welt passiert wäre. Ich habe mir eine Frage allerdings gestellt, so, und da kann man ja mal ein bisschen philosophisch eigentlich auch drüber sprechen. Wie ist das denn? Gehen wir mal davon aus, jemand reist in die Vergangenheit und jemand, nehmen wir mal wieder so ein typisches krasses Beispiel, und jemand fährt an den Ort, wo sich Mann und Frau treffen, um ein Kind zu zeugen und dieses Kind später beispielsweise Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Wenn jemand in die Zeit zurückreist, in die Vergangenheit zurückreist und beispielsweise verhindert in dem Moment, dass dieses Pärchen dann miteinander zusammenkommt, um dieses Kind dann zu machen, was später Präsident der Vereinigten Staaten würde, wie würde sich das denn generell dann auch verhalten? Also wäre das dann auf einmal so ein Snap, wo man sagt, so auf einmal ist irgendwie alles anders, weil das müsste ja dann auch bedeuten, dass man ja mit der Vergangenheitsreise auch eigentlich in der Lage ist, dann instant die Gedanken und das Mindset aller Menschen auf der Erde sofort, wenn man etwas ändert in der Vergangenheit, zu ändern. Das heißt, es hört nicht damit auf, dass man sagt, okay, cool, man reist in die Vergangenheit, sondern wenn ich in die Vergangenheit reise und ich mache irgendetwas, was wirklich eine ganz große gravierende Auswirkung hat auf die Erde, bedeutet es im gleichen Fall, wenn ich das tue, müsste ja jeder Gedanke, den man vielleicht an ein bestimmtes Ereignis hat, was stattgefunden hat, was dann auf einmal nicht mehr stattfindet oder nicht mehr stattgefunden hat, dass diese ganzen Gedanken daran, dass die auf einmal weg sind. Wie ist das möglich, dass auf einmal dann 9 Milliarden Menschen auf der Welt diese kompletten Gedanken, egal was passiert, auf einmal komplett gelöscht bekommen? Tricky. Absolut tricky. Deswegen glaube ich, dass nur Zukunftsreisen auch möglich sind und die sind ja auch individuell, weil die komplett unabhängig von der Außenwelt sozusagen sind. Dann gibt es die Annahme, dass die Area 51 eine Verschwörung zur Manipulation des globalen Wettersystems betreibt. Chemtrails, Chemtrails, Chemtrails. Ich will mich da nicht wieder in Probleme bringen. Darüber haben wir vor 2, 3 Folgen schon mal gesprochen. Da habe ich meine Meinung ganz klar zu geäußert, dass ich da nicht dran glaube. Und warum sollte das denn in der kleinen Basis sozusagen, so groß sie vielleicht auch unterirdisch sein mag, warum sollte man sich denn da dann mit Wettermanipulation beschäftigen? Vor allem auch global gesehen. Und ich bin mir sicher, einer von euch wird die Antworten darauf haben. Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Dann gibt's auch die Überzeugung, dass in der Area 51 genetische Experimente an Menschen und außerirdischen Hybriden durchgeführt werden. Das würde natürlich dann wieder diese ganze Stalin-Thematik dann natürlich auch näher bringen, dass man sagt, man versucht da vielleicht genetisch was zu verändern, aber das ist ja wieder... Leute, 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 das ist wieder so, ich weiß auch nicht, Leute, ich weiß es einfach auch nicht. Und zu guter Letzt gibt es die Behauptung, dass die Area 51 mit dem Bermuda-Dreieck in Verbindung steht. Und über das Bermuda-Dreieck, da müssen wir mal auf jeden Fall drüber sprechen. Daniel, ich spreche genau mit dir jetzt, wir müssen über das Bermuda-Dreieck sprechen. Und das würde ich gerne in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall machen. Und vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und wir wollen euch heute nochmal so ein kleines Extra mit auf den Weg geben, weil es irgendwie eine komische Sendung heute war. Es war Monolog-Podcast getrennt sozusagen. Ich hoffe, es hat euch zumindest gefallen. Wir versuchen das in der Zukunft zu vermeiden. Es sei denn, ihr sagt, ey, gerne mehr davon. Aber ich dachte mir jetzt zum Ende hin, weil es ja sowieso schon ein bisschen strange und komisch ist, ich erzähle euch die Geschichte, wie Daniel und ich uns kennengelernt haben. Die Geschichte von Daniel und mir, ich würde mal behaupten, die reicht zurück in das Jahr 2007, 2008. Und zu dem Zeitpunkt waren Daniel und ich begeisterte Musiker gewesen. Ich habe angefangen mit Mundharmonika zu spielen, so ein bisschen zu lernen. Und Daniel hatte, glaube ich, auch schon ein paar Jahre gespielt. Und zu der Zeit gab es ja noch Webseiten, wo man seine eigenen Videos hochladen konnte. Das war dann nicht YouTube, sondern eine klassische Contest-Webseite. Und das war der Moment gewesen, wo Daniel und ich uns, glaube ich, kennengelernt haben. Es war nämlich so gewesen, irgendein Mundharmonika-Guy hat eine Webseite ins Leben gerufen und hat gesagt, ey, pass auf, lass uns doch mal so einen Contest machen. Wir haben 3 Kategorien, Anfänger, Intermediate, also mittlere Stufe, oder Profi. Und man konnte halt entscheiden, wie weit war man denn individuell und wie gut bist du als Mundharmonika-Spieler? Also entscheide selber, in welche Kategorie du dich selber halt hochladen würdest und einteilen würdest. Mit dem Wissen, dass ich gefühlt 2 Wochen Mundharmonika gespielt habe, habe ich mein Video in die Profikategorie hochgeladen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, da sind natürlich in der gleichen Kategorie Menschen dabei, die 2 Jahre spielen im Vergleich zu 2 Wochen, 20 Jahre spielen, 60 Jahre spielen. Und natürlich hatte mein Video, so wie das natürlich auch bei jedem Content ist, den ich irgendwo mache, ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Es war ja nicht besonders gut gewesen. Es war 2 Wochen intensives Wannabe-Üben, um dann zu sagen, yo, jetzt bin ich Profi-Mundharmonika-Spieler und jetzt lade ich das hoch und jetzt zeige ich der Welt, was ich kann. Daniel hat dieses Video dann gesehen und hat dann meinen YouTube-Kanal ausfindig gemacht, wo ich dann in der Zwischenzeit natürlich auch Tutorials hochgeladen habe. Ich hatte ja dann schon 2,5 Wochen Mundharmonika-Spielerfahrung gehabt und dachte mir, jetzt kann ich natürlich auch Trainer werden. Jetzt kann ich sagen, ey, ich bringe dir das auf jeden Fall bei, weil ich bin jetzt so Profi genug, so ich kann das auf jeden Fall. Und Daniel hat angefangen, jedes einzelne Video von mir sich anzuschauen. Und hat jedes einzelne Video schlecht kommentiert, mich beleidigt und Daniel hat mich richtig, richtig gemobbt. Richtig. Zu dem Zeitpunkt gab es das Thema Mobbing aber noch nicht im Internet. Da war das so gewesen, da hast du eine böse Nachricht von jemandem bekommen, da hast du dir gedacht, okay, ist egal, lösche ich jetzt oder ist mir egal. Ja. Lässt man ja nicht so an sich ran. Heutzutage ist es ja anders. Heutzutage ist es ja so, da ist ja jeder offended. Absolut. Nur damals war es halt anders gewesen und Daniel hat auch weitergemacht. Ich habe weiter Videos hochgeladen und Daniel hat weiter böse kommentiert, wie schlecht ich bin und was das alles für eine Katastrophe ist. Und ich muss sagen, Daniel, du hast natürlich verdammt recht gehabt. Also die Videoqualität war natürlich 1A, vom Inhalt her natürlich sehr stark fragwürdig. Und dann kam natürlich irgendwann die Zeit von Facebook und alle Mundharmonika-Spieler, mich eingeschlossen, haben sich natürlich dann irgendwann mit der Zeit auch vernetzt. Und man ist ja dann so im Austausch, im Kontakt. Und ich hatte dann irgendwann aufgehört, Videos hochzuladen, weil ich dachte mir, ja, es bringt ja auch irgendwie doch nichts, wenn du dann auch immer nur diese bösen Daniels in der Welt hast, in Ostdeutschland, die einem das Leben dann zur Hölle machen, wenn man was Neues macht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann lassen wir das dann halt auch sein. Und ein paar Jahre später, also wir reden hier von Anfang Corona, glaube ich. Daniel, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder vielleicht ein bisschen eher. Ich habe da echt keine Einschätzung mehr. Bekomme ich über Facebook eine Nachricht von Daniel Bechmann, der mich fragt, ob ich nicht Lust hätte. Und ich glaube, da ging es erstmal nur darum, etwas zu komponieren für deinen Podcast. Und das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Und dann hast du mich irgendwann eingeladen, dass wir mal miteinander quatschen. Und seitdem ist es so, dass wir immer miteinander in Kontakt gewesen sind. Dann hat man eine längere Pause gehabt. Und jetzt seit 40 Wochen und 40 Folgen sehen wir uns jede Woche, quatschen jede Woche miteinander. Wir sind keine Freunde. Ja. Ich nehme dir das immer noch übel, Daniel, was du damals mit mir gemacht hast in meiner Jugend. Du hast mich geprägt mit deinem Mobbing. Du solltest dich schämen. Du solltest dich wirklich schämen dafür. Aber am Ende des Tages hat ja alles funktioniert und es hat auch geklappt und wir verstehen uns ja auch gut, aber das ist die Story, wie wir uns kennengelernt haben und ich denke, das zeigt auch ein ganz klares Bild davon, dass sich vor allem auch Persönlichkeiten im Laufe der Jahre ganz natürlich verändern und dass man da gar keinen Einfluss darauf hat und dass es umso besser ist, mit manchen Menschen auch manchmal vielleicht ein bisschen länger oberflächlich in Kontakt zu bleiben, um dann vielleicht festzustellen, hey, da kann sich ja was entwickeln, wo man sagt, 40 Wochen und 40 Episoden später weiß ich genau, Daniel, wir sehen uns in den nächsten Tagen bei der Aufnahme. Meine lieben Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast, wir sind jetzt absolut am Ende dieser Folge angelangt und wie ihr das am Anfang ja auch mitbekommen habt, wir haben es ja erklärt, es war einfach, jetzt machen wir mal ein bisschen Deep Talk hier, ne? Es war einfach nicht möglich gewesen aufgrund von O2, also ihr könnt O2 dafür blamen, meinen Internetanbieter, dass Daniel und ich nicht aufnehmen können diese Woche. Also böse Briefe an O2 schreiben bitte. Nein, macht es bitte auf keinen Fall. Ich weiß, da gibt's wieder Verrückte gleich da draußen, die das machen. Bitte macht das nicht. Ich distanziere mich direkt wieder davor von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich denke, wir sind ganz gut aus der Nummer rausgekommen. Es war auf jeden Fall interessant. Vor allem war es natürlich sehr wichtig gewesen, dass man auch eine Gemeinsamkeit findet, worüber man redet. Und ich habe mit Daniel gesprochen. Wir können ja offen sein, Daniel, oder? Jetzt in dem Fall. Aber es ist natürlich so, dass Daniel mir dann die Sachen geschickt hat oder das Video geschickt hat, was ihr vorhin geschaut habt, die ersten 26 Minuten mit Daniel Bechmann intensiv, dass das natürlich dann auch wahnsinnig anstrengend war, also auch für mich das zu schauen und ich mir auch gedacht habe, ey, wo steigst du da ein? Was machst du da überhaupt mit raus? Ne? Und du musst ja irgendwie die Zeit dann halt auch füllen, weil es gibt keine Option, eine Show ausfallen zu lassen. Das gibt es einfach bei uns nicht und ich hoffe, dass wir euch da auch immer gerecht werden können und unter allen Umständen das ermöglichen möchten, euch dann auch jede Woche eine neue Episode, einen neuen Podcast auch zu präsentieren. Und deswegen ist diese Show vielleicht jetzt leicht anders geworden, als wie es halt vorher ist, wie wir sonst halt auch immer aufnehmen. Aber ich denke, es ist besser, als eine Show ausfallen zu lassen, weil das könnten Daniel und ich uns nicht verzeihen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinschauen, fürs Reinschalten, fürs Abonnieren. Wir wünschen euch eine ganz, ganz entspannte Woche. Sehen uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Mal schauen, in welcher Form es dann da ist. Es kommt auf O2 an. Es kommt einzig und allein auf O2 an, Leute. Ich kann nichts dafür. O2 ist da entscheidend. Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.